Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Levent Aktoprak. Guten Morgen. Und das sind für heute unsere Themen aus Religion und Gesellschaft. Wenn die Sonne in Indien aufgeht, nach wie vor begrüßen Millionen von gläubigen Hindus traditionell morgens ihren Sonnengott Surya. Ein Ritual, das in Indien mehrere tausend Jahre alt ist. Und Kirchen mal anders gebaut und gestaltet. Der mallorquinische Architekt Jaume Mayol, der zurzeit eine Professur an der Kunstakademie in Düsseldorf hat, setzt auf nachhaltige, sakrale Architektur. Er will zeitgemäße Räume schaffen für Christen und Nichtchristen. In der Götterwelt der drittgrößten Religionsgemeinschaft, die rund 2000 Jahre vor unserer Zeitrechnung entstanden ist, geht es bunt und divers zu. Neben den wichtigsten Göttern wie etwa Brahma, Vishnu und Shiva gibt es unzählige Göttinnen und Götter, die alle Kraft, Macht und Stärke haben und im religiösen Leben der Hindus problemlos auch nebeneinander existieren. Es gibt auch Götter, so steht es in den Schriften des Hinduismus, in den Veden, die in weiblicher und männlicher Form existieren, wie etwa Surya. Sie oder er ist die Verkörperung der Sonne und des Lichtes. Jeden Morgen beginnen Millionen Hindus und Yoga-Anhängerinnen weltweit den Tag mit der Begrüßung der Sonne. Die einen mit einem Ritual samt Rezitation, die anderen mit einer körperlichen Yoga-Übung. Der Sonnengruß ist populär und gar nicht so einfach zu deuten. Die Bonner Kunsthistorikerin Marion Frenger hat dazu viele Jahre geforscht. Mit ihr sprach Mechthild Klein.
Mit dem Sonnengruß aus dem Yoga starten viele Yoga-Anhänger in den Tag. Es gibt hunderte Anleitungen für diese dynamische Körperübung auf YouTube, so wie diese hier.
Hey Leute, herzlich willkommen. Ich bin Lena. Wir üben heute zusammen den klassischen Hatha-Yoga-Sonnengruß, wie er zum Beispiel in der Tradition von Swami Shivananda unterrichtet wird. Der Sonnengruß oder Surya Namaskar auf Sanskrit ist eine Abfolge von 12 Haltungen. Der Sonnengruß wirkt energetisierend auf Körper und Geist. Er dehnt und stärkt alle Muskelgruppen.
Doch diese sportliche Übung namens Sonnengruß ist nicht älter als 100 Jahre, weiß man inzwischen aus der Forschung. Einzelne Yoga-Asanas sind darin für die körperliche Fitness zusammengestellt. Die Anleitung verbreitete sich vor allem im Westen, mehr oder minder als Übung, ohne tieferen Bezug zu spirituellen hinduistischen Konzepten der Erlösung. So wird beispielsweise Bhavanarao Pant, gestorben 1951, der Sonnengruß zugeschrieben. Bhavanarao Pant praktizierte auch Gymnastik und Ringen, wie es damals üblich war, Anfang des 20. Jahrhunderts. Viele Yoga-Gurus, wie beispielsweise Swami Shivananda, griffen das Konzept in ihren Yogaschulen auf und entwickelten profitable Geschäftsideen daraus. Doch wie wurde die Sonne ursprünglich in Indien verehrt?
Die Idee, die Sonne zu grüßen, ist eine sehr alte, also hat schon einen vedischen Hintergrund. Also in den frühesten indischen Texten wird die Sonne schon als Himmelskörper beschrieben und auch ihre Verehrung in gewisser Form beschrieben.
Sagt Marion Frenger, Bonner Kunsthistorikerin mit Schwerpunkt Süd- und Südostasien. Die frühesten Erwähnungen von Sonnengöttern stammen aus den Veden, den Opfertexten aus der Zeit um 1500 vor Christus. Und mit einer Rezitation daraus begrüßen auch noch heute Millionen Hindus die Sonne.
Om Bhur Bhuvasvah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi.
Der Gruß an die Sonne, wie er eben heute von gläubigen Hindus praktiziert wird, ist eine Verehrung der Sonne als ordnungsschaffende Macht und als grundsätzlicher Wächter über das Leben und die göttliche Ordnung. In dem Zusammenhang wird dieses Mantra rezitiert, während man im Wasser steht, idealerweise im Ganges. Das ist natürlich nicht immer möglich, aber in einem nahegelegenen Teich oder Fluss. sich der Sonne morgens beim Sonnenaufgang zuwendet. Man nimmt Wasser in die Hände, gießt das aus als Verehrungsgeste an die Sonne und rezitiert eben in diesem Zuge das Mantra.
Der Sanskrit-Vers bedeutet so viel wie: Lasst uns über das göttliche Licht meditieren, das alle Unwissenheit und Dunkelheit vertreibt. Möge dieses Licht unseren Geist erleuchten. Wie man das Mantra vor 3000 Jahren verwendet hat, ist unklar. Allein der Klang soll heilend wirken. Der Tradition nach soll man dabei im fließenden Gewässer stehen und wenn das nicht möglich ist, eben in einem Teich.
Das ist eben ein Grund, weshalb die meisten Tempel auch in der historischen Phase in irgendeiner Form gemauerten Teich oder ein Wasserbecken hatten, das eben für solche Rituale auch zu nutzen war.
Von den frühen Holztempeln in Indien aus vorchristlicher Zeit sind keine Darstellungen mehr erhalten. Aber auf dem steinernen Zaun eines buddhistischen Stupas aus Bodh Gaya sind Darstellungen vom Sonnengott Surya erhalten. Es sind keine Kultbilder, sondern Ausschmückungen. Götter, die dem Buddha ihre Ehre erweisen. Der Sonnengott Surya wird dort mit allen Insignien eines Königs dargestellt. Mit Ehrenschirm, langem Gewand und einem Streitwagen. Zwei bewaffnete Frauen begleiten ihn. Und der einachsige Wagen wird von zwei oder vier Pferden gezogen, sagt Marion Frenger.
Der Wagen des Sonnengottes war in der Regel dann auch flankiert von kleinen, dämonisch wirkenden Figuren, die der Wagen, der natürlich das Symbol für die Sonne, die über den Himmel zieht, ist, plattwalzt. Also zerstört und damit eben die Dunkelheit und das Unwissen, das damit zusammenhängt, zerstört.
Was für eine Symbolik. Der Sonnengott zieht auf seinem Wagen durch das Firmament und vertreibt mit seinem Licht die Dämonen der Finsternis.
Und das ist eben eine sehr gute Visualisierung dessen, was wir als die Grundidee, die mit dem Sonnengott verbunden wird, formulieren können. Die Sonne, das Licht, bringt die Erkenntnis und vernichtet die Dunkelheit. Und die Dunkelheit wird immer assoziiert mit Gefahr und mit Unwissenheit.
Das Motiv zieht sich durch die gesamte indische Kunstgeschichte. Auch die Götter Shiva oder Vishnu vertreiben später die Dämonen der Unwissenheit. Zu vedischer Zeit um 1800 vor Christus gab es verschiedene Sonnengötter nebeneinander mit unterschiedlichen Merkmalen. Eine Göttin namens Savitri hatte mehr die Funktion einer Schöpferin. Ein anderer wurde zum Sonnenvogel Garuda. Garuda wurde später im Kult von Gott Vishnu vereinnahmt als Reittier, mit dem er durch die Luft flog.
Und es gibt eben auch die Vorstellung, dass die Sonne ein mehrköpfiges Pferd ist, das über den Himmel geführt wird, von der Morgenröte, die als Jungfrau verstanden wird. Ich denke, es ist wichtig zu wissen, dass da eine große Vielfalt von Vorstellungen zunächst mal existiert hat und sich erst im Laufe der Zeit eben diese Idee vom Wagen als die maßgebliche herauskristallisiert hat, die dann auch in den Darstellungen aufgegriffen wird.
In Indien gab es vom 5. und 6. Jahrhundert an bis zum 14. Jahrhundert einen Bauboom mit Tempeln des Sonnengottes. Die meisten davon sind heute zerstört. Dieser Surya, der dort im Sanktum dargestellt und verehrt wurde, ist wohl altiranischen Ursprungs. Der Sonnengott trägt Stiefel. Das ist ungewöhnlich in indischen Darstellungen, wo selbst die Götter barfuß auftreten. Surya wird von zwei Gottheiten begleitet.
Dandin und Pingala heißen die im indischen Kontext, die lassen sich aber auf Götter aus dem iranischen Raum zurückführen, auf Rajni und Shrausha, und übernehmen die Funktion des Schriftführers, sag ich mal. Also Pingala ist derjenige, der notiert, was in der Welt geschieht, und Dandin mit seinem Stock oder später dann auch mit einem Schwert ist derjenige, der die Strafen und die Lobigungen austeilt für die Taten, die die Menschen in der Welt vollbringen. Das ist also dann nochmal ein ganz anderer Aspekt, der da zum Tragen kommt. Eben der Sonnengott als das beobachtende Auge, als der Gott, der alles sieht.
Der Sonnengott als Weltenrichter und Wächter. Diese Vorstellung wurde auch im alten Iran mit dem Sonnengott verbunden. Marion Frenger hat herausgefunden, dass diesen Kult eine nomadische Volksgruppe aus Alt-Iran mitbrachte. Die über Pakistan im 4., 5. und 6. Jahrhundert unserer Zeitrechnung nach Indien in die Gangesebene einwanderte. Bei ihrem Sonnengott mit den Filzstiefeln betonten sie ihre Herkunft aus Iran bzw. Zentralasien. Hier fließen indische und nicht-indische Konzepte zusammen, sagt die Kunsthistorikerin. Sie hat eine These dazu.
Ich gehe davon aus, dass der Sonnenkult als Tempelkult nur deshalb entstanden ist, weil eben die zentralasiatischen Eliten, die sich nach Nordindien eingesetzt haben, dass die irgendwie handeln mussten, weil sich zu derselben Zeit der Vishnu-Kult als königlicher Kult entwickelt hat. Dass sozusagen der Surya-Kult ihr Gegenentwurf oder ihre Version von dem ist, was eben einheimische hinduistische Herrscher im Vishnu-Kult entwickelt haben. Und dass im Gegenzug natürlich mit dem erstarkenden Surya-Kult dann auch die solaren Aspekte von Vishnu stärker betont worden sind. Also das ist ein sehr komplexes Wechselspiel, aber das ist auch noch nicht ausgeforscht.
Die Kunsthistorikerin Marion Frenger vermutet, dass der indische Tempelkult für Surya im 15. Jahrhundert abbrach, weil sich die Eingewanderten im Lande nicht mehr als Fremde verstanden haben. Und damit verschwand auch die Notwendigkeit, den eigenen Tempelkult aufrechtzuerhalten. Heute gibt es nur noch ein paar Surya-Tempel in Indien mit Museumsstatus. Geblieben ist aber das viel ältere Gayatri-Mantra aus den Veden. Das rezitieren Hindus immer noch am Morgen oder Abend, um die Sonne zu verehren, als höchstes spirituelles Prinzip. Das soll ihnen Einsicht und Erleuchtung schenken. Beim modernen Sonnengruß aus der Yoga-Szene handelt es sich eher um eine gute Marketing-Idee, die an alte Verehrungstraditionen anknüpfen möchte. Mehr Sport als Spiritualität beim Gros der Anbieter.
Mechthild Klein über den Sonnengruß und den Hindu-Sonnengott Surya. Seit vielen Jahren verlieren die beiden großen Kirchen zunehmend Mitglieder und der Abwärtstrend ist kaum aufzuhalten. Immer mehr Gläubige verlassen aus verschiedenen Gründen ihre Kirche. Vielerorts kommen kaum noch Gläubige zu den Gottesdiensten, die Kirchen stehen leer. Diese Entwicklung stellt die evangelische wie auch die katholische Kirche vor Herausforderungen. Was bedeutet das zum Beispiel für die Arbeit in den Gemeinden und was passiert mit den leerstehenden sakralen Bauten? Soll man sie abreißen, soll man sie umgestalten in multifunktionale Begegnungszentren oder integrative Wohnprojekte? Im Zuge der Säkularisierung setzt zum Beispiel der Architekt Jaume Mayol, der zurzeit eine Professur an der Kunstakademie in Düsseldorf hat, auf nachhaltige sakrale Architektur. Er verwendet das Material alter Kirchengebäude wieder und macht daraus Neues. Die Räume sind kleiner, aber weiter und offen für Gläubige und Nichtgläubige. So machte er mit seinem Architekturbüro kürzlich auf sich aufmerksam. Ausgerechnet in der belgischen Kleinstadt Herrentals begann der Mallorquiner Mayol, inspiriert von Caspar David Friedrich, mit dem Bau einer neuartigen, nicht alltäglichen Kirche. Klaus Englert verrät uns mehr.
Ein mallorquinisches Architekturbüro machte kürzlich wegen eines außergewöhnlichen Sakralbaus von sich reden. Ausgerechnet im kleinen belgischen Herentals, östlich von Antwerpen, begann die Errichtung einer Kirche, wie sie vorher noch nicht gebaut worden ist. Architekt Jaume Mayol erzählt von einer schönen, bewaldeten Stelle am Rande des Ortes. Hier stehen alte Bäume, daneben ein traditioneller, unscheinbarer Sakralbau, den die Gemeinde durch eine neue Kirche ersetzen wollte. Mayol ließ sich dabei vom Romantiker Caspar David Friedrich anregen, von religiös inspirierten Naturbildern, von Grotten als Zwischenglieder zwischen Natur und Kultur.
Esta capilla se entiende al paisajismo romántico. Die Kapelle von Herentals zitiert die romantische Landschaftskunst künstlicher Grotten. Es handelt sich um geistige Orte, in denen man zu sich selbst findet. Das ereignet sich weniger in einer großen Kathedrale. Die Erfahrung geistiger Selbstfindung teilen religiöse und nicht religiöse Menschen. Die unmittelbare Naturerfahrung unterstützt diesen Akt der Selbstfindung. Bei unserem Entwurf dachten wir an diese Erfahrung, nicht an große religiöse Versammlungen.
Jaume Mayol möchte allerdings nicht einfach die Ruinenästhetik eines Caspar David Friedrich wieder auferstehen lassen. Mayol erinnert sich an die ersten Entwürfe, als sich seine Mitarbeiter vom Taller Studi d'Architectura auf den Wettbewerb in Herentals vorbereitet hatten, machte jemand den Vorschlag, sich auf den etymologischen Ursprung des spanischen Iglesia zu besinnen. Der liegt im griechischen Ekklesia. Der Entwurf, so Mayol, spielt auf die Bedeutung an.
Der Bedeutungsursprung von Iglesia lautet Versammlung. Versammlung von Menschen um einen bestimmten Ort. Eine Lehre, eine Figur oder ein Stein.
Und wie gelingt es Jaume Mayol, die Entwurfsidee in konkrete Architektur umzusetzen?
Es ist ein starkes Bild, eine große Höhle, eine Halle, die nicht geschlossen, sondern offen ist, keine Glasfenster hat. Sie lädt die Menschen zum Eintreten ein. Die Kapelle befindet sich in einem Park etwas außerhalb der Stadt, wo Radfahrer vorbeifahren. Der Sakralraum ist sehr einfach, weiter nichts. Was braucht man mehr, um zusammenzukommen? Es braucht nichts weiter als etwas Schutz. Dieser Schutzraum ist ein Ort, der Menschen dazu einlädt, sich zu versammeln im religiösen oder nicht religiösen Sinne. Das bedeutet Iglesia. Öffnen heißt Türen öffnen.
Jeder kennt die Erfahrung, zum wiederholten Male vor einer verschlossenen Kirche zu stehen, die man sich eigentlich als offenes Gotteshaus für alle Gläubigen vorstellt. Selbst berühmte Sakralbaumeister wie Gottfried Böhm, der von traditionellen Kirchenräumen für die christliche Gemeinde nichts hielt, erleiden dieses Schicksal. Anders im belgischen Herentals. Jaume Mayol sieht in der kleinen Kirche einen Denkanstoß, um die Sakralarchitektur zu erneuern.
Man müsste die Kirchen erneuern und umbauen. Denn die bestehenden Kirchen wurden für eine größere Ansammlung von Gläubigen gebaut, die es nicht mehr gibt. Also berufe ich mich auf den tieferen Sinn von Religion. Gewähren, einbeziehen, teilen. Was die neue Sakralarchitektur betrifft, möchte ich betonen, es kommt auf die Öffnung und die Einbeziehung an. Die architektonische Umgestaltung sollte die Kirchen durchlässiger machen. Ich glaube, das ist wesentlich.
Jaume Mayol, der zurzeit eine Professur an der Kunstakademie Düsseldorf innehat, denkt nicht allein an die Form der Kirche. Der Architekt stammt aus einem kleinen mallorquinischen Dorf mit 2000 Einwohnern. Nach altem Brauch werden Baumaterialien wiederverwendet. Mayol will daran anknüpfen, den sakralen Altbau zusammen mit dem später errichteten Anbau abreißen, danach aber die Klinker und Betonteile der Bestandsgebäude wieder einsetzen. Getreu einer Tradition, die er aus dem Heimatdorf kennt.
Wiederverwendung ist unmittelbar. Es ist der erste Schritt in der Herstellung. Anfangs waren wir uns dessen gar nicht bewusst. Es ist ein unbewusster Vorgang, wenn wir die Dinge wiederverwenden.
Diese uralte Tradition, möglichst alles im Haushalt wiederzuverwenden, machten sich die mallorquinischen Architekten auch bei dem Kirchenprojekt zu eigen.
Wir werden nicht alles einfach nur abreißen. Wir werden Baumaterialien, die zum Ort, zur Geschichte des Ortes gehören, wiederverwenden. Den Klinker werden wir zur Konstruktion des Daches heranziehen. Den Beton des Kirchenbaus nutzen wir für das Fundament der Kapelle. Auf diese Weise werden die ursprünglichen Materialien für den Bau der neuen Kapelle verwendet. Ich weiß nicht, ob das ein Vorbild für eine neue Sakralarchitektur ist. Für mich ist es logisch und vernünftig.
Yo no sé si esto puede ser un modelo o no. Yo creo que es lógico y sensato.
Mit diesem Entwurf ist Mayol auf der Höhe nachhaltiger Bautechniken. Er spricht selbst von Kreislaufwirtschaft, also kein wirklicher Neubau. Denn es gilt, das weiter zu verwenden, was die gebaute Umgebung hergibt. Der nachhaltige und soziale Impuls sind das eigentlich Aufregende an dem kleinen belgischen Sakralbau. Auch in einigen deutschen Bistümern versucht man, neue Räume in den vom Gemeindeschwund betroffenen Kirchen zu erproben. Das meint Katrin Bollenbeck, die in der Erzdiözese Köln die Abteilung Bau im Seelsorgebereich leitet. Die Zukunft vieler Sakralbauten sieht sie in säkular ausgerichteten Umnutzungen.
Jede Veränderung ist natürlich auch eine Chance. Das ist ganz klar. Und es ist die Frage, wie es gelingt, die Kirchen im Bewusstsein der Menschen zu halten. Was ich für eine schwierige Entwicklung halten würde, wäre, wenn jetzt diese Räume alle völlig umgedeutet würden. Wenn sich das flächendeckend ändern sollte, dann hat das durchaus auch verstörende Momente. Was aber nicht heißt, dass nicht eine Öffnung der Kirchen auch für andere Formen der Versammlung durchaus auch eine Chance haben und die Kirchen im Bewusstsein der Menschen halten kann und dadurch auch wieder völlig neue Anknüpfungspunkte für die Kirchen selber bietet.
Ein bemerkenswertes Beispiel ist St. Fidelis in Stuttgart. Nach dem Krieg modernisierte der legendäre Kölner Rudolf Schwarz die Kirche aus den 1920er Jahren. Nach seinem frühen Tod vollendeten die Witwe Maria Schwarz und der Glaskünstler Georg Meistermann das Projekt. Eine Gemeinschaft aus Architekten und Künstlern ließ sich 2019 von Maria Schwarz Communio-Gedanken inspirieren und gestaltete den Chorraum neu. Heute zieht St. Fidelis Gläubige und Nichtgläubige an. Sie tauchen ein in den Raum der Stille und versammeln sich um einen Kalksteinmonolithen herum. Zahlreiche in die Krise geratenen Kirchen sind heute Orte einer vielgestalteten Gemeinschaft, die sich nicht nur als religiös begreift. Besonders betroffen von Kirchenumnutzungen ist das Bistum Essen. Die Aufgabe ist riesig, weil von den derzeit noch bestehenden 290 Kirchen bis 2030 nur noch 90 übrig bleiben sollen. Heute werden im Bistum Essen 28 Kirchen nicht mehr für religiöse Zwecke genutzt. Allein in Gelsenkirchen wurde die Heiligkreuzkirche in ein multifunktionales Stadtteilzentrum umgestaltet und die evangelische Lukaskirche in ein interkonfessionelles Begegnungszentrum. Auch im Erzbistum Köln setzt man auf Umbauprojekte. Katrin Bollenbeck erzählt von der Umwandlung eines Klarissenklosters im rechtsrheinischen Köln-Kalk. Heute ist das ehemalige Kloster ein integratives Wohnprojekt.
Ich glaube, dass das, was da am Klarissenkloster entstanden ist, eigentlich ein sehr schönes Beispiel dafür ist, wie man einen solchen kirchlichen Ort weiterentwickeln kann. Er ist ja auch weiter in einer Nutzung, die sehr eng an seinem ursprünglichen Auftrag ist. Es sind weiterhin auch ein Wohngebäude, aber eben auch ein Versammlungsort, der sowohl noch Sakralort ist, aber eben auch für profane Nutzungen genutzt werden kann.
Es ist ein überraschend geglückter Ort für Christen und Nichtchristen, Einheimische und Einwanderer. Neue soziale Programme und architektonische Umnutzungen, das sind die Herausforderungen für viele Kirchen. Aber was passiert, wenn die Kirche als Bauherr ausfällt, um für Umbau und Nachnutzung aufzukommen? Katrin Bollenbeck möchte gerne Stiftungen ermuntern, ihr Augenmerk vermehrt auf das Raumpotenzial von Sakralbauten zu legen, die von der Profanierung bedroht sind. Mit anderen Worten, eine gesamtgesellschaftliche Debatte über den sakralen Baubestand tut Not.
Die Kirchen sollten im besten Fall der Allgemeinheit weiterhin dienen, auch wenn sie vielleicht nicht mehr kirchlich genutzt werden. Das setzt aber voraus, dass dann auch die Allgemeinheit bereit ist, sich um diese Kirchen mitzukümmern.
Ein Beitrag von Klaus Englert. Und damit gehen für heute die Informationen aus Religion und Gesellschaft zu Ende. Die Redaktion hatte Christiane Florin und tschüss, sagt am Mikrofon Levent Aktoprak. Hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Lebenszeit mit Sören Brinkmann. Darin das Thema teurer Lebensalltag. Wie gehen Sie mit den hohen Preisen um?
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur, jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur.
Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.